Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Als ich gerade losgefahren bin, hat meine Frau gemeint, du warst schon lange nicht mehr in Kirchheim abends. Stimmt wahrscheinlich. Ja, deswegen freue ich mich umso mehr. Und das letzte Mal musste ich leider passen. Ja, Sonntagmorgens, da war ich leider krank. War keine Absicht, aber so war's. Ich möchte starten mit einer Frage. Einfach so lassen, ja. Und zwar, es gibt wichtige und weniger wichtige Fragen im Leben, ne? Das wisst ihr. Die Frage, wie wird's Wetter morgen, ist eine alltägliche und eigentlich ist sie relativ trivial, ne? Wir wissen das, schlechtes Wetter kommt vor, aber wir haben ja irgendwie alle Kleidung. Man kann sich vorbereiten. Aber die Frage im Gegensatz, wie lange habe ich noch zu leben zum Beispiel, hat eine ganz andere Dimension. Vor allem, wenn man sich das vorstellt, einen Patienten Krebsdiagnose, wir kennen das vielleicht, ne? Und der Arzt sagt, sieht nicht gut aus, und der Patient fragt, ja, wie lange habe ich denn noch so ungefähr? Ja? Das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Ja? Eine relativ trivial, belanglos könnte man sagen, eine schon sehr wichtig irgendwie. Und so gibt es verschiedene Fragen, die man in seinem Leben stellen kann. Und ich habe es tatsächlich mal gemacht. Ich habe eine KI befragt, künstliche Intelligenz, das kann man heute gut machen. PC, was sind denn wichtige Fragen für die Menschheit? Und wenn man das eine KI, also so eine künstliche Intelligenz befragt, das heißt, die geht das Internet durch und guckt mal, was sind denn wichtige Fragen, dann kommen so Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir wissen, dass etwas wahr ist? Oder was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Und ich dachte, ist gar nicht so schlecht eigentlich, ja, tatsächlich. Sind es mitunter Fragen, da wird man sagen, ja, die sind wichtig, da kann man mal drüber nachdenken, ja. Und wenn man dann noch ein bisschen fragt, was haben denn für wichtige Personen für Fragen so gestellt in ihrem Leben? Dann kommt man zum Beispiel auf die Frage, warum fällt der Apfel zu Boden? Weiß jemand, der diese Frage gestellt hat? Enttäuscht mich nicht, ja. Heute Morgen haben sie es gewusst, in Hattenhofen. Isaac Newton, ja. Hat die Frage gestellt, weiß nicht genau, wie das war, vielleicht hat er es gesehen und das hat ihn so beschäftigt, das ist eigentlich eine banale Frage, würde man heute sagen, aber das war eine Frage, die hat ihm keine Ruhe gelassen und er ging dieser Frage nach und letztlich kam das Gravitationsgesetz dabei raus. Ne? Diese Konstante der Schwerkraft, ne? Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, die Zusammenhänge, Massen ziehen sich an und so, das kam aus dieser einfachen Frage, ja, heraus. Oder was ist Licht? Eine Frage, die Forscher beschäftigt hat im letzten Jahrhundert, ne? Und wo wegweisende Dinge passiert sind, was Quantenphysik angeht und solche Sachen. Elektromagnetische Wellen, Maxwell'sche Gleichungen, wem das was sagt. Noch eine, können Maschinen denken? Eine Frage, die einen Herrn Alan Turing im 30. Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts beschäftigt hat, also schon lange her eigentlich. Und diese Frage hat ihn bewegt und er hat so den Grundstein für die moderne Informatik gelegt. Man nennt ihn manchmal so den Vater der Computer und auch der künstlichen Intelligenz. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit sagen, das Stellen richtiger Fragen hat uns Menschen manchmal weit nach vorne gebracht, ja? Wenn man Fragen stellt und den Fragen nachgeht, Antworten sucht auf Fragen, das ist was Wichtiges. Und all die Fragen, die ich jetzt genannt habe, und die Latte kann man ja beliebig lang weitermachen, sind gute und mitunter wichtige Fragen. Jedoch muss man sagen, würde das Stellen vielleicht einer einzigen anderen Frage viele dieser Fragen oder ähnliche Fragen beantworten oder in das richtige Licht rücken. Welche Frage meine ich, um die es mir heute Abend geht? Diese Frage finden wir in Apostelgeschichte 9. Dort reist ein religiös motivierter Mann von Jerusalem nach Damaskus. Er hat Großes vor, er möchte für seinen Gott was tun. Und dieser Mann wird kurz vor den Stadttoren Damaskus von Gott heimgesucht. Ja? Großes Licht, der Mann fällt vom Pferd. Dann hört er eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ist klar, das ist nicht Gottes Begegnung hier jetzt. Und dann stellt dieser Mann, Saulus oder Paulus, eine wichtige Frage. Weiß jemand zufällig, was er dort fragt?
Herr, wer bist du?
Herr, wer bist du? Ja? Man könnte ja auch sagen, Gott, wer bist du? Ja? Und ich würde mal behaupten, das ist eine der wichtigsten Fragen im Leben von uns Menschen. Gott, wer bist du eigentlich? Gott, wer bist du eigentlich? Und jetzt kann man bald gehen, sage ich immer schön, kann sich dort hinsetzen auf ein Bänkchen und kann die Frage stellen und kann mal lauschen, ob man was hört, ne? Eine Antwort bekommt, ob man irgendeinen Eindruck hat, das ist heute modern, ja, man hört irgendwas, man hat ein Bildchen und dann sagt man, ja, jetzt weiß ich was über Gott. Kann man machen, ja, selbstverständlich. Und wenn es 10 von uns machen, haben wir 10 verschiedene Ideen, wie Gott ist, ja. Viel besser wäre es doch, wir würden tatsächlich uns an diese Quelle wenden, das Wort Gottes. Wir müssen ja uns gar nicht Gott vorstellen, das ist das Tolle, sondern Gott redet und hat geredet. Gott hat sich offenbart, lest man in seinem Wort in der Bibel. Brauchen wir nicht spekulieren, sondern aber antworten. Wer ist dieser Gott? Wer bist du? Hebräer 1, 1 und 2 sind eine ganz wichtige Stelle, wenn man über dieses Thema auch des Redens Gottes nachdenkt. Dort heißt es, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Wir haben, Gott sei Dank, einen Gott, der redet. Den muss man sich nicht ausdenken, sondern der stellt sich vor, er hat sich vorgestellt. Und tatsächlich nicht nur ein bisschen, sondern die Geschichte am Alten Testament kann man ja nachlesen, wie Gott immer wieder spezielle Menschen nimmt, Propheten zum Beispiel werden hier genannt, zu ihnen redet und sagt, jetzt gebt diese Botschaft weiter an mein Volk. Und die Bibelstelle sagt, am Ende dieser Offenbarungsgeschichte, können wir auch sagen, gipfelt das Ganze dadurch, dass Gott selber kommt, Mensch wird in Jesus Christus. Weihnachten, da denken wir drüber nach. Ne? Und dass dieser Sohn Gottes dann direkt gesprochen hat, vom Vater erzählt hat, weil Johannes 1,18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzigartige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Und es ist wichtig, wenn wir über diese Frage nachdenken, Gott, wer bist du, dass wir verstehen, diese Frage, und dass wir das übrigens auch für alle anderen Menschen mitverstehen, denen wir so begegnen, diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn wir fragen, Jesus, wer bist du? Warum? Weil die Bibel sagt, Jesus kommt von Gott, Jesus ist Gott und nur er kennt ihn. Vater, Sohn, Geist, na, diese nicht ganz einfache dieses schwierige Gottesbild auch ein Stück, mit dem wir Probleme haben, ja, diese drei Einheiten und so, wie verstehen wir das? Und die Bibel sagt, schau Jesus an, dann weißt du, wer Gott ist. Das Kapitel in Johannes 14, wo Jesus davon redet, dass er der Weg ist, wie man zum Vater kommt und einer der Jünger sagt, zeig uns doch mal den Vater. Ne? Und Jesus sagt, hey, jetzt bin ich so lange bei euch, ja, und du hast es nicht verstanden, du hast es nicht erkannt. Und dann sagt Jesus dieses wichtige Wort, wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist wichtig für uns, der Zugang zu Gott ist immer der Zugang über, durch Jesus. Nur so kann man Gott kennenlernen. Es ist so wichtig in unserer Zeit, dass wir das nicht beiseite legen. Und deswegen die Frage, Gott, wer bist du, ist letztlich die Frage, Jesus, wer bist du? Und wenn wir da eine Antwort haben, wissen wir, wer Gott ist. Warum mache ich diese lange Anfahrt heute Abend? Weil wir im Johannesevangelium sind und weil das Johannesevangelium eine super tolle Ergänzung zu den anderen dreien ist, weil es ein bisschen anderen Blick hat und weil es unter anderem solche tollen 7 Sätze uns bringt, die eine große Bedeutung haben, diese 7 Ich Bin-Worte. Und es ist doch schön, ne? Wenn wir sagen, Jesus, wer bist du? Dann haben wir 7-mal eine Antwort, ich bin. So und so, ja. Die direkte Antwort, die Jesus gibt auf die Frage, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin. Und dann kommt was, ja. Das gucken wir uns an. Deswegen sind die Worte wichtig, wenn wir über Gott nachdenken, wer er ist, über Jesus nachdenken, diese 7 Worte, ich bin. Wir steigen klar ein, ich lese uns das vor. Eins ist noch wichtig. Wir haben ein bisschen das Problem der zeitlichen Distanz, ne, und der Sprache. Wir sind keine Juden, gehen wir mal davon aus, zumindest so, wenn ich euch kenne, wir sind nicht des Hebräischen mächtig, wirklich, und auch des Griechischen vielleicht nicht so. Und auch ich bin nur angelesen, griechisch fit. Aber das ist wichtig, dass wenn wir diese Ich-Bin-Werte hören, und das kommt ja übrigens in der Bibel viel öfters vor, wenn da ein Sturm ist und die Jünger haben Angst und Jesus sagt plötzlich, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ja, da steht genau das Gleiche dort im Griechischen. Und da stehen zwei Worte da, Ego, Eimi. Und Ego, verstehen wir glaube ich noch, ne? Unser Ego, ne? Das heißt Ich im Griechischen. Und Eimi ist eine Verbform, für die man übersetzen muss mit Ich bin. Die griechische Sprache ist ein bisschen anders wie unsere deutsche. Bei uns haben wir ja Subjekt und dann kommt das Prädikat, dann kommt das Verb. Also ich sage, ich bin. Im Griechischen sagt man nur bin. Und dann weiß man sofort, das heißt, ich bin, wie im Spanischen, wenn man das kennt. Wenn man im Griechischen sagt, ego, eimi, dann betont man. Dann sagt man, müssen wir übersetzen, ich bin. Das steht da, ja. Und die Juden haben sofort etwas gehört, wenn jemand so eine Formulierung nimmt. Nämlich das, was in 2. Mose 3 steht. Als Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet. Und Mose diese Begegnung hat und Gott Mose nach Ägypten senden will und sagt, führe mein Volk dort raus. Und Mose sagt, okay, aber was soll ich denn denen sagen? Wer schickt mich? Wie heißt denn du eigentlich? Und dann lässt Gott ihnen das sagen. Sagt dem Volk, steht dort, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Und wenn man jetzt in die Septuaginta geht, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, und man geht genau an diese Stelle, dann steht da doch tatsächlich Ego Eimi Ho'on. Da kommt da was in der Ich Bin, der Ich Bin. Und dann vergleicht man das und merkt, das ist genau das Gleiche. Und das haben die Leute damals gehört, vor allem die Pharisäer, Schriftgelehrten, haben sofort gehört, wenn Jesus so eine Rede nimmt, was er sagen will. Gott, wer bist du? Oder Jesus, wer bist du? Und der sagt, ich bin, dann ist sofort klar, ich bin Jahwe, ich bin dieser Gott. Aus dem Alten Testament. Das ist das Erste, was Jesus damit sagt. Sagt er 7 Mal im Johannesevangelium. Und darüber hinaus ganz oft diese Formulierung. Und dann kommen Bilder, Vergleiche, wir gucken es an. Wie bist du? Und heute schauen wir uns eins an, Johannes 10, Abvers 11 bis 21. Wahrscheinlich mein Lieblings-Ich-Bin-Wort. Wir gucken uns gleich was dazu an. Ich lese aber erst vor Johannes 10, Abvers 11. Ich lese aus Elberfelder Übersetzung. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling oder Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Weil er ein Mietling, ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe auch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden, diese Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon, er ist von Sinnen. Was hört ihr ihm? Andere aber sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Bis dahin mal, Jesus, der gute Hirte. Wer bist du, Jesus? Antwort heute Abend, ich bin der gute Hirte. Ich weiß nicht, welches Bild euch kommt, wenn ihr euch so einen guten Hirten vorstellt. Jetzt darfst du einblenden. Tatsächlich kommt mir so ein Bild. Ich hatte eine Kinderbibel. Und da findet man das meistens auch beim Gleichnis vom verlorenen Schaf, ja. Dieses tolle Bild des Hirten, der gute Hirte ist, wo wir merken, da gibt's eine Beziehung zu den Schafen, ja. Das sind die Schafe nicht einfach nur eine Ware, sondern das sind die Schafe wichtig. Die werden geliebt, die werden umsorgt, die werden auch mal auf der Schulter getragen, ja. Das ist ein tolles Bild. Aber wir wollen jetzt heute Abend drüber nachdenken, was bedeutet denn das? Du kannst einfach stehen lassen, das Bild. Was bedeutet denn das, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte? Ich hoffe, es ist uns klar, ich hatte es gerade vorher kurz erwähnt, dass Jesus hier Vergleiche nimmt in diesen Ich Bin-Worten. Wir hatten letzten Sonntag, ich bin die Türe. Ja? Ich glaube, keiner stellt uns Jesus vor wie ein Türblatt mit Scharnieren und der Klinke. Ja? Das wäre Jesus. Ich glaube, wir verstehen, ne, dass Jesus sagen will, ich bin wie eine Tür, ich habe die Funktion einer Tür. Ja? Ich schließe, ich öffne, durch mich kann man durch, ich bin ein Zugang. Ja? Genauso, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Dass er sagt, ich habe die Funktion wie ein Hirte. Ne? Ich führe, ich leite, ich bewahre, ich bringe ans Ziel und so. Ja? Das meint Jesus. Jesus hat nicht wirklich Schafe in diesem Sinn, Tiere. Ja? Sondern da gibt es schon Schafe. Die Frage ist, wer sind die Schafe, ja, im Bild? Das müssen wir gleich überlegen. Was macht einen Hirten eigentlich zu einem Hirten? Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, was macht eigentlich ein Hirte zu einem Hirten? Richtig, ja? Genau aufs Gleiche bin ich auch gekommen. Ja, Schafe. Wenn es keine Schafe gibt, dann ist irgendwie auch kein Hirte, ja? Dann kann er zwar einen Stab haben und sonst was, aber er ist kein Hirte, keine Schafe. Und das ist sofort klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, heißt es automatisch, da gibt es Schafe, ja? Selbstverständlich. Und jetzt ist die Frage, ja, wer sind denn die Schafe? In dem Bild, ja? Wenn Jesus der Hirte ist, wer sind die Schafe? Matthäus 9, 36 lesen wir Folgendes über Jesus. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also dort wird wieder ein Vergleich genommen, und zwar die Volksmenge, die Menschen damals. Kann man sagen, die Juden zunächst mal dort in dem Umkreis, wo Jesus war. Ne? Die sind wie Schafe, die offensichtlich ein großes Problem haben, der Hirte fällt. Ja? Also Menschen sind die Schafe. War nicht so schwierig, glaube ich, aber das muss von der Bibel her mal sein. Die Menschen sind die Schafe in dem Bild. Und wir merken, dieses Bild der Schafe wird auf Israel angewandt, zum Beispiel Matthäus 10, Vers 5, da sagt nämlich Jesus Folgendes, oder da heißt es Folgendes, diese 12, das sind die Jünger gemeint, sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einem Weg der Nationen, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da wird es auf die Juden, aufs Volk Israel übertragen. Dann aber in unserem Abschnitt im Vers, wo Jesus in Vers 16 sagt, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und die muss ich auch bringen, sagt er. Und wenn man das wieder zusammenschaut, dann merkt man ja, der Begriff Schaf steht einfach mal für alle Menschen grundsätzlich. Alle Menschen sind Schafe in dem Bild. Zunächst mal. Du bist ein Schaf, ich bin ein Schaf. In diesem Vergleich. Und wisst ihr, ich finde es ein tolles Bild tatsächlich. Warum? Jetzt bin ich kein Landwirt und auch kein Tiermensch in diesem Sinne, ne? Aber ein Schaf steht vielleicht besser wie kein anderes Tier für etwas. Nämlich, ein Schaf ist absolut abhängig von einer Bezugs- und Fürsorgeperson. Nämlich einem Hirten. Wenn du ein Schaf, vor allem zur damaligen Zeit in Israel, wenn du ein Schaf einfach springen hast lassen, war die Überlebenschance nicht sehr hoch. Entweder ein wildes Tier, ne, oder es wurde geklaut. Deswegen muss man Kirche bauen damals und Türen haben. Das, was Jesus letzten Sonntag gesagt hat. Ne. Also Schafe stehen dafür, das sind absolute Geschöpfe, die brauchen eine Bezugsperson. Die brauchen einen Hirten. Und jetzt ist das der logische Schluss, wenn Jesus sagt, ich bin der Hirte, ihr Menschen seid die Schafe, heißt es sofort, wir brauchen so jemand, ja. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir einen Hirten, eine Führungsperson brauchen. Jemand, dem wir uns anvertrauen. Jemand, der es gut mit uns meint, jemand, der uns führt, der uns leitet, dem wir hinterhergehen. Und wo wir wissen, der versorgt uns, der bringt uns ans Ziel. Jeder Mensch braucht es. Man kann es auch umdrehen und sagen, ohne einen guten Hirten, noch genauer, ohne den guten Hirten, laufen wir Menschen irgendeinem Pseudo-Hirten hinterher, einer Idee, einem Menschen, einer Vorstellung, die uns sagen will, wie das Leben geht und funktioniert und wie wir angeblich ans Ziel kommen. Das Ergebnis wird aber sein, das hat Jesus gesagt, ich lese euch gleich nochmal vor, so ein Pseudo-Hirte, ein Scheinhirte, der wird uns niemals ans Ziel bringen. Weil dem geht es niemals um dich, sondern um ihn selber irgendwie. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, für mich persönlich, für uns, aber auch für unsere Mitmenschen. Die brauchen so einen guten Hirten. Ohne den guten Hirten kommt man nicht ans Ziel seines Lebens. Wenn ihr mal Zeit habt, ich weiß, wenn ihr heimkommt, ist es vielleicht schon spät, aber vielleicht morgen mal Hesekiel 34 lesen. Ein super Kapitel, wo es genau um dieses Thema geht, im Alten Testament, Hirte und Schaf. Und Gott hier anprangert, in Vers 2, das lese ich mal vor, so spricht der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Also da gab es auch damals Menschen, die Funktion hatten, auch das Volk zu führen. Das waren die Vorsteher, die Könige. Und Gott muss denen anprangern, ihr hattet eine Aufgabe für das Volk zu gucken, habt ihr nicht gemacht. Ihr habt nach euch selber geschaut. Die anderen waren euch völlig egal. Und es geht so weit in dem Kapitel, Hesekiel 34, dass Gott eingreift und in Vers 15 sagt, wisst ihr was, das habe ich jetzt selber angefügt, dann kommt's, ich selbst will meine Schafe weiden. Und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Ein tolles Kapitel, das ein super prophetisches Wort auf Jesus hin ist, das kann man lesen. Und wenn man jetzt das liest, Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte, und man versteht, okay, ja, ich bin das Schaf. Und ich brauche einen Hirten, ich brauche jemanden, der mich führt und leitet, so bin ich gemacht, ohne eine Leitung, eine Führung, dann gehe ich verloren. Ist sofort die Frage, ja, wer darf in meinem Leben eigentlich Hirte sein? Wer darf mich führen? Wem vertraue ich? Oder was vertraue ich? Wem glaube ich denn? Und da merken wir manchmal, da gibt es viele, die wir vor unsere Karre spannen, wo wir meinen, dem gehen wir hinterher und das bringt uns ans Ziel. Dinge, die uns Glück versprechen, die uns Erfolg versprechen, die uns vielleicht Gesundheit versprechen. Da gibt es so viele dieser Pseudo-Hirten in dieser Welt. Genug. Jesus sagt es an der Stelle hier. Jesus möchte nicht, dass du, dass wir, auch dass übrigens unsere Mitmenschen, irgendeinem dieser Scheinhirten hinterherlaufen, mit dem Ergebnis, das Leben geht gegen die Wand. Es geht verloren. Kommt nicht am Ziel an, nämlich bei Gott letztlich. Und Jesus sagt das in Vers 12 und begründet es, warum das so ist. Da heißt, wer Lohnarbeiter, Mietling in der alten Übersetzung und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Warum ist es so? Weil er ein Lohnarbeiter ist und sich letztlich nicht um die Schafe kümmert. Da haben wir die Erklärung. Jesus sagt, ja, der Unterschied ist der. Der Hirte ist der Eigentümer der Schafe. Alle anderen, die vorgeben, ich habe eine gute Idee für dein Leben, folg mir, meiner Idee oder was auch immer. Die haben letztlich kein Interesse an den Schafen, übertragen an uns Menschen, denn es geht denen gar nicht um uns. Und da gibt es viele solche Hirten, das vorhin schon gesagt, ne? Es kann Geld sein, unsere Karriere, Familie, Beziehungen, andere Menschen, denen wir gefallen wollen. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, es gibt nur einen guten Hirten. Wenn man liest das und denkt, boah, Jesus, das ist schon ein extremer Absolutheitsanspruch, den du hast, ja? Jesus sagt ja, ne? Ich bin ein guter Hirte. So nach dem Motto, es gibt noch 15 andere, ja? Ich bin halt eine Option, kannst du aussuchen, nimmst die 14 oder nimmst halt mich, ist okay. Nee, er sagt, ich bin der gute Hirte. Und damit will er sagen, der einzige gute Hirte. Und jetzt will ich nicht bibelkritisch sein, aber ich mache mich immer wieder Mut, auch Dinge zu hinterfragen. Das möchte ich schon mit euch machen. Vor allem auch, wenn wir vielleicht für unsere Mitmenschen mitdenken. Man muss ja schon fragen, okay, Jesus, das kann jeder sagen, ja? Jeder kann herkommen und sagen, ich bin der Größte oder ich habe die beste Idee für dein Leben, ja? Und ich finde es legitim, auch an der Bibel das zu fragen, weil wir bekommen wichtige Antworten, die wir brauchen, wenn wir auch Begegnungen mit Mitmenschen haben. Warum ist Jesus der Gute Hirte? Und wir fragen Jesus einfach mal, okay, Jesus, kannst du das beweisen eigentlich? Diesen Anspruch, den du hier hast. Und das möchte ich kurz mit euch nachdenken, weil ich es wichtig finde für mein persönliches Glaubensleben, für deines, aber auch im Gespräch mit anderen. Kolosser 1,16 heißt, denn in ihm, in Jesus, Jesus ist gemeint, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ein Hammersatz, der hier steht. Und wenn man das liest, dann ist sofort klar, okay, wir alle, die wir hier sitzen und auch alle hier draußen, jeder Mensch ist ein Geschöpf, das Jesus geschaffen hat, das steht da. Und jedes dieser Geschöpfe, ich, du, wir, alle da draußen, wir leben in einer Welt, die Jesus geschaffen hat. Und nicht nur das, sondern ich, du, wir alle sind zu einem bestimmten Ziel und Zweck geschaffen, nämlich für Jesus zu leben. So steht es da. Wir sind zu ihm hin geschaffen. Also in der Abhängigkeit, das ist unser Sinn und Zweck, dass wir mit Jesus, für Jesus leben. Und dieser Zweck, diese Bestimmung gilt für jeden Menschen. Und wenn man das einfach mal vor Augen hat, dann ist sofort klar, Jesus ist der rechtmäßige Eigentümer der Schafe, und zwar aller Schafe, aller Menschen. Alle gehören ihm. Er ist der Besitzer. Kommt immer wieder in der Bibel vor. Nenne euch noch ein Beispiel. Psalm 24,1. Da heißt, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle und die Welt und die drauf wohnen. Alles gehört ihm. Also, das war wichtig, ne? Wenn es um Hirten und Schafe geht und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dass man einmal festhält, er ist der rechtmäßige Eigentümer aller Schafe. Nochmal, das sind alle Menschen. Jetzt kann man fragen, okay, Jesus, aber das macht dich nur lang doch nicht zu einem guten Hirten, ja? Wir kennen auch Beispiele in unserer Umgebung, wo Menschen mit Eigentum schlecht umgehen, ja? Man muss nicht unbedingt gut umgehen. Jesus, bist du wirklich ein guter Hirte, ja? Wie ist das? Und warum bist du ein guter Hirte? Jesus gibt sofort die Antwort in unserem Abschnitt, ne? Er erklärt nämlich, was ein guter Hirte ist. Ich lese es nochmal vor, Vers 11, ne? Ich bin der gute Hirte. Jetzt könnte man auch sagen, warum, ja? Und die Antwort, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und es ist auffallend, wenn man den Abschnitt ein paar Mal liest, dass das mehrmals vorkommt. Vers 15 sagt Jesus, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 17, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Also Jesus betont es mehrfach, dass er genau das tut, was ein guter Hirte seiner Definition nach zu tun hat. Nämlich in die Vollen gehen, ja? Alles zu tun für diese Schafe, die ihm gehören. Also dieser gute Hirte zeichnet sich durch eine Liebe aus zu seinen Schafen, die ihm gehören. Und die Liebe ist so groß, dass er bereit ist, sein eigenes Leben zu investieren für die Schafe. Und jetzt muss man sich das einfach nur vor Augen führen in diesem Bild. Hirte, Schafe. Ja? Es ist völlig klar, dass der Hirte deutlich über den Schafen steht. Wir würden sagen, der ist deutlich mehr wert. Ja? Ist ein Schaf, hey, holt mal ein neues, ja? Mal salopp gesagt, okay? Bitte jetzt nicht das übertragen auf die Menschen, das war jetzt in dem Schafbild gesprochen, ja? Aber wir verstehen es. Und jetzt sagt Jesus, ich bin aber so ein guter Hirte, ich investiere mein Leben, so wichtig sind die mir, und gebe meins für den. Das ist der gute Hirte. Gell, und wir verstehen das schon, dass Jesus hier nicht schöne, warme Worte redet. Ja? Sondern wir kennen ja die Geschichte. Wir kennen den Tatsachenbericht, dass Jesus wenig später genau das tun wird. Er wird sein Leben geben für die Menschen. Zufall? Nee. Zur falschen Zeit, im falschen Ort damals, in Jerusalem, in der Karwoche? Nein. Es ist so deutlich in dem Abschnitt, dass Jesus sagt, ich mache das freiwillig. Niemand nimmt es von mir. Ich gebe mein Leben. Ich habe die Vollmacht, es zu lassen. Ich habe die Vollmacht, es zu nehmen. Finde ich sehr wichtig, wenn man über diesen guten Hirten nachdenkt, der Jesus ist. Jesus tut es freiwillig, weil er die Menschen liebt. Jeden Einzelnen. 1. Johannes 4,10 sagt es nochmal ganz deutlich. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also der Tod Jesu ist der ultimative Liebesbeweis des Hirten für seine Schafe. Für welche Schafe übrigens? Für alle Schafe. Ja? Jesus stirbt für alle Menschen. Das Angebot gilt für alle. Jetzt müssen wir noch über was nachdenken am Ende. Jetzt haben wir uns überlegt, gute Hirte, ne? Was heißt das? Was sind die Schafe und so? Da kommt eigentlich nochmal eine Frage, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken. Kann ein Schaf eigentlich seinen Hirten aussuchen? Wie ist das? Ja? Denken wir mal kurz jetzt in der Welt, wie läuft es in der normalen Schafsherde? Wann wird man Teil einer Herde? Wenn man hineingeboren ist als Schaf, ja, also ich rede jetzt wirklich von der tatsächlichen Schafsherde, wie man sie auf der Alp vielleicht sieht, wenn man hineingeboren wird, oder wenn der Hirte einen kauft, ja, auf dem Markt irgendwie, ja, sagt, du gehörst jetzt mir, du bist jetzt ein Teil der Herde. Normalerweise sucht sich der Hirte die Schafe aus und nicht das Schaf den Hirten. Ja? Der Hirte sucht aus. Und wie ist das jetzt bei Jesus? Wie müssen wir das verstehen? Wenn ich das Bild richtig verstehe, dann ist klar, alle Schafe, alle Menschen gehören Jesus. Er ist der Besitzer. Haben wir gerade geschaut. Ne? Alles gehört ihm. Alles ist zu ihm geschaffen. Er ist der Herr über alles. Das heißt, die Besitzansprüche sind klar. Der Punkt ist also nicht, ob Jesus der rechtmäßige Besitzer ist, dieser Schafe, sondern ob Jesus tatsächlich der Hirte dieser Schafe ist. Ob die Schafe diesen Besitzer als Hirten anerkennen oder nicht. Das ist der Punkt. Woran erkennt man, ob ein Schaf tatsächlich den Hirten als Hirten anerkennt? Man kann einen einfachen Versuch machen. Man nimmt jetzt zwei Hirten mit ihren Herden und man mischt die. Und irgendwann mal sagt man, okay, jetzt müssen wir irgendwie die wieder auseinanderkriegen. Ja? Und als Laie stehst du daneben und sagst, keine Chance. Ja? Kein Plan. Ist aber gar nicht so schwierig bei Hirten. Angeblich habe ich mir sagen lassen. Ja? Man stellt einfach den einen Hirten dahin und den anderen dahin und dann rufen die ihre Schafe. Und dann kommen die. Und dann wird sich die Herde, dieses Gemenge, in zwei Herden aufteilen. Und zwar genau so, wie es passt. Warum ist es so? Ja? Weil ein Schaf, das einen Hirten hat, eine wichtige Eigenschaft kennzeichnet. Es kennt die Stimme des Hirten und es folgt ihm. Zwei Sachen. Ja? Das macht ein Schaf zugehörig zu einem Hirten. Es kennt ihn. Es folgt ihm. Und Jesus sagt es so klar hier. Er sagt in Vers 14, ich kenne die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Also nochmal gesprochen, alle Menschen sind Schafe. Alle gehören auch Gott. Aber nicht alle sind Teil dieser Herde, die Jesus als Hirten haben. Warum? Weil sie Jesus nicht kennen. Oder weil sie ihm nicht folgen. Ja? Und dieses Kennen hier ist ein Beziehungsbegriff. Ja. Jesus sagt, die Schafe kennen mich, ich kenne sie, wie, jetzt kommt ein Vergleich, wie ich den Vater kenne und der Vater mich. Und dann merken wir, oh, das ist sehr intensiv. Ja. Ist eine Beziehung gemeint. Und das ist schon genau das, wovon wir reden, dass Menschen, die zu Jesus gehören, also die Teil seiner Herde sind, was sind das für Menschen? Es sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sich ihm anvertrauen, die eine Beziehung mit ihm haben. Und diese Beziehung kennzeichnet sich dadurch, dass sie ihm folgen. Und das sieht man im Alltag. Glaube wirkt sich aus. Man sieht das. Jetzt muss ich ein Vers über unseren Abschnitt hinausgehen, vom Predigtext, setzt mir nach. Aber der Predigtplan ist ja nicht von Jesus selber, sondern haben wir gemacht. Vers 26 und 27 müssen wir noch lesen. Da sagt Jesus zu den Zuhörern, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die beste Antwort, wer ist ein Schaf, das Jesus als seinen Hirten hat, der zu dieser Herde gehört? Es ist ein Schaf, das an ihn glaubt, das ihm vertraut, das ihn hört und ihm folgt. Das ist das Entscheidende. Und deswegen ist es nochmal wichtig, gell, wenn wir dieses Bild von Jesus haben, des Hirten und der Schafe. Dass alle Menschen Jesus in diesem Sinne gehören, hat sie gemacht. Aber nicht jeder Mensch ist Teil dieser Herde. Sondern, wenn ich es richtig verstehe, ist das freiwillig. Man ist ein Schaf, Gott hat einen gemacht, in diesem Bild. Aber ob ich diesen Jesus als Hirten anerkenne oder nicht, das liegt bei mir. Deswegen hören wir immer wieder Jesus, der sagt, Leute, kehrt um. Ja. Lauft doch nicht irgendjemand hinterher, der keine Ahnung vom Leben hat. Da wird euer Leben nicht gelingen. Folgt mir nach. Kehrt um. Und ich finde es wichtig für uns, gell, die wir vielleicht auch schon lange mit Jesus leben, dass wir sagen, ich muss immer wieder prüfen in meinem Leben, wo laufe ich so einem Scheinhirten hinterher, der mir irgendwas verspricht und ich merke, oh, das war nicht Jesus. Dass man dann sagt, oh, da muss ich wieder umkehren. Ja? Muss ich wieder dem guten Hirten folgen. Also die wichtigste Frage, wenn wir über dieses Thema nachdenken, vom guten Hirten und der Schafe grundsätzlich, ist die Frage, ist Jesus auch dein guter Hirte? Das ist die Frage, auf die wir eine Antwort brauchen. Wir brauchen sie, dass wir sagen, jawohl, ich glaube an diesen Jesus, das ist ja der Besitzer sowieso, ja? Und das ist der Gute, der hat so viel getan, ich kann es nachlesen, er hat es bewiesen, natürlich folge ich dem nach. Und ich hoffe, wenn wir dieses Thema beackern, wenn klar ist, dass er der gute Hirte ist, dann gibt es nur eine Konsequenz, dann müssen wir dem folgen, ja? Selbstverständlich, und dann wollen wir das auch. Aber wisst ihr, das gilt für unseren Nachbarn auch. Ja? Für den, der vielleicht Jesus gar nicht kennt, für den ist Jesus auch der gute Hirte. Und er ist auch der rechtmäßige Eigentümer. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir gerade in der Weihnachtszeit, wo wir vielleicht Möglichkeiten haben, über dieses Kind in der Krippe zu reden, dass wir sagen, das Kind in der Krippe ist ja auch größer geworden. Ja? Und das ist der Sohn Gottes. Und das ist der Hirte, der dich führt. Und der dich ins Ziel bringt. Und dass wir so auch von Jesus reden und einladen, Teil dieser Herde zu sein. Ich komme zum Ende, will nur mal eins betonen am Schluss. Es ist schon klar, wenn man über das Bild nachdenkt, des guten Hirten und der Schafe. Und wenn wir klar sind, alle Menschen sind Schafe irgendwie und alle gehören irgendwie Gott. Jesus Christus, wenn man es genau nimmt. Ja? Er hat sie gemacht. Das schon klar ist, gell? Jesus folgen ist schon eine Option. Man kann das tun, man kann es lassen, aber es ist niemals eine Option, die konsequenzlos bleibt. Ja, wenn das einen Eigentümer gibt und wir Menschen sagen, der Eigentümer, der ist mir egal, dann kann das nicht konsequenzlos bleiben. Und das sagt die Bibel tatsächlich. Ich finde es interessant, könnt ihr mal nachlesen, in Hesekiel 34 kommt es vor. Und in Lukas 25, Vers 31 folgende, dass es heißt, Jesus kommt, zumindest Matthäus 25, und er wird richten und er wird die Schafe scheiden. Ja? in, ich zeige es mal in meinen Worten, in gute Schafe, und das sind nicht die, die irgendwie ein tolles Leben geführt haben, sondern das sind die, die ihm gefolgt sind. Und Schafe, die ihn ignoriert haben. Das wird das Maß sein. Ja? Und das müssen wir hören. Und das muss man auch hören für unsere Mitmenschen, dass es nicht ein Hobby ist, ob man christlich ist oder nicht. Ja? So nach dem Motto, der eine geht Fußball spielen, der andere geht halt in Gottesdienst, hört sich eine gute Predigt an. Nein, nein, nein. Sondern das ist was Ernstes. Ja? Und wir werben nicht mit der Angst, ihr versteht mich da schon richtig, ne? Wir werben mit dem guten Hirten. Sagen, hey, da gibt es doch einen, der will ich führen. Wohl dem, der ein Schaf in der Herde des guten Hirten ist. Und diese Herde, haben wir auch gelesen, besteht aus Juden und Nicht-Juden. Es ist eine Herde, ein Hirte. So steht es da. Und ich hoffe, dass du Teil dieser Herde bist, weil du an Jesus glaubst, ihm folgst. Und ich wünsche, dass du diese Botschaft, da gibt es einen guten Hirten, rausträgst dort, wo du bist, in dein Umfeld und einlädst, diesen guten Hirten zu folgen. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, Psalm 23, das darfst du mal einblenden. Das möchte ich mit euch zusammen beten. Wir lesen es gleich gemeinsam. Vielleicht das beste Wort über dieses Thema, was macht es aus, wenn wir diesen guten Hirten Jesus Christus haben und kennen mit ihm leben. Wir beten es gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.